Kapitel 5 Die leisen Effekte oder wie Macht indirekt ausgeübt wird. Die Tante aus der Stadt. Und wenn Machtanwendung dann wirklich gestaltet wird, muss das überhaupt nicht laut sein. Auch die geradezu geräuschlose, indirekte Ausübung von Macht kann erhebliche Wirkungen haben. Das vernachlässigte Kind, das Lesen gelernt hat und in seiner Einsamkeit irgendwann auf ein Buch stößt, das es in ganz andere Lebensverhältnisse transportiert als seine eigenen, bedrückenden, plötzlich kann es aufatmen. Dinge relativieren sich, der Horizont wird weiter, das Leben erträglicher. Der niedergeschlagene Student, der soeben auch die zweite Klausur nicht geschafft hat und keine Zukunft für sich sieht, stolpert in ein Museum und steht auf einmal vor einem atemberaubenden Kunstwerk, das ihn mit Energie konfrontiert, rücksichtsloser Wucht, leuchtender Farbe, was ihm neuen Mut gibt. Da wird Macht nicht einmal durch einen Menschen ausgeübt, der direkt vor den Betroffenen steht, sondern sogar nur mittelbar durch ein Werk. Allein das kann beim Betrachter lebensverändernd wirken. Aber auch in der unmittelbaren Umgebung, wo Macht bereits durch die bloße Anwesenheit eines Menschen ausgeübt wird. Das kleinbürgerliche Verwandtschaftstreffen, wo der Horizont höchstens bis zur nächsten Ortschaft reicht. Aber die eine Tante aus der Großstadt sitzt eben auch da, in ihrem auffallend eleganten Kostüm mit lackierten Fingernägeln und rotem Mund, alleinstehend und beruflich erfolgreich. Die muss gar nichts verbal äußern. Die hat dann nur Platz genommen und atmet nun ihre Macht als Role Model für die kleinen Mädchen in der ansonsten erstickenden Idylle aus. Das vergessen die nicht so schnell. Und die Tante weiß das nicht nur, sondern hat sich ganz genau vorher überlegt, wie sie dort auftreten wird und welches Stück sie dort inszeniert, auch wenn sie sonst kaum etwas äußert. Es ist manchmal schon überaus machtvoll, schweigend eine Alternative zu repräsentieren. Besonders wirksam ist das, wenn ein allen bekanntes Ethos verkörpert wird. Dessen Anspruch steht dann schweigend und vielsagend im Raum, die betreffende Person muss das nicht einmal bewusst wollen. Wie bei der Polizistin, die völlig zufällig am Straßenrand steht und schon fahren sämtliche Autofahrer langsamer. Alle haben ihre Uniform gesehen und erinnern sich deshalb daran, was sie eigentlich machen sollten. Oder fühlen sich zu Wutausbrüchen provoziert. Gerade bei jüngeren Menschen kann indirekte Machtausübung tiefe Spuren hinterlassen, einfach indem ein älterer, vertrauenerzeugender Mensch ein bestimmtes Verhalten vorlebt, ohne das en Detail erklären zu müssen. Aber der Azubi, der den unfassbaren Wissensvorsprung seines Vorarbeiters zu bewundern lernt, ertappt sich womöglich irgendwann dabei, dessen sonstiges Verhalten nachzuahmen, genauso früh auf der Baustelle zu sein wie der, bei bestimmten Witzen ebenfalls nicht zu lachen, eine Sorgfalt auszuüben, die ihm bisher fremd war. Einfach nur, weil so ein Vorbild seine indirekte Macht täglich und ganz selbstverständlich vor Augen stellt. Dass es mit der Zeit sogar den Vorarbeiter selbst zu mehr innerer Disziplin bringt, wenn er sich seiner Vorbildwirkung bewusst wird, ist noch einmal eine besondere Pointe dabei. In unentschiedenen Gruppen, die sich mehr oder weniger orientierungslos zusammenfinden, wird oft durch nur eine einzige Person eine Richtung erzeugt, wenn die weiß, was sie will. Befehle muss sie gar nicht geben. Es genügt, sich für etwas zu begeistern, ein paar Schritte vorausgedacht zu haben, eine Ahnung zu haben, wohin es gehen könnte, wenn nicht sogar eine Vision von der Zukunft. Und siehe, die eben noch so dröge Gruppe gerät in Bewegung, fängt an, sich füreinander zu interessieren, organisiert sich und geht auf ein Ziel zu. Bloß weil es da eine Person gab, die etwas wirklich wollte und nicht einmal irgendwelche Direktiven äußerte. Ihre Macht hat sie auch so ausüben können. Manchmal reicht auch schon bloßes Fragen. Da lässt sich der Interviewer so auf den ihm gegenüber sitzenden Menschen ein, dass die oder der sich geschätzt und wirklich wahrgenommen fühlt. Und wenn dann die eine oder andere Frage gestellt wird, es müssen nicht einmal viele sein, dann entsteht ein wirklich bereicherndes Gespräch. Bereits bei der diskreten Machtausübung durch die richtigen Fragen hat sich dies entschieden. Auch in Einstellungsgesprächen ist das so. Wer als Arbeitgeberin nur seinen vorbereiteten Fragenkatalog abspult, erfährt viel zu wenig. Wer aber die richtigen Fragen stellt, erschafft erst einen Rahmen, der den Vorgang überhaupt produktiv macht. Sehr unauffällig, nie plump, direkt, aber am Ende sehr effizient. Wie schnell ein schlechter Ruf in der Arbeitsumgebung erzeugt werden kann, indem jemand hinter dem Rücken der Betroffenen üble Dinge erzählt, ist uns allen gegenwärtig. Aber wie entsteht ein guter Ruf? Genauso. Eine Kollegin oder eine Chefin, die mich überall, wo sie hinkommt, für meine Arbeit preist. Der einflussreiche Kunde, der in der ganzen Branche mein Loblied singt. Die Cousine, die die ganze Verwandtschaft mit positiven Geschichten über mich versorgt. Ohne Anweisung, ohne Auftrag, einfach so. Und dann meine Überraschung, wenn ich irgendwo hinkomme und unerwartet freundlich aufgenommen werde, weil im Hintergrund schon jemand den Boden für mich bereitet hat. Der Grad zum Missbrauch ist allerdings schmal bei solch indirekter Macht. Sie kann enorm motivieren und Dinge erleichtern. Aber das Vorbild kann auch zum schlechten Vorbild werden und schlimmstes Verhalten normal machen. Das Fragestellen kann aufdringlich, trickreich und so fallenstellerisch werden wie bei einer Talkshow. Die positiven Erzählungen über mich können rasch ersetzt werden durch miese Gerüchte. Das Spiel über die Bande kann ohne weiteres auch gegen mich funktionieren. Dann wird aus der positiven Machtanwendung indirekten Charakters etwas anderes: Manipulation. Macht und Manipulation. Als ich im Alter von 14 oder 15 für mich attraktive Mädchen soweit hatte, mich daheim in meinem Zimmer zu besuchen, Vorwand waren Schularbeiten, führte mir meine eigene Mutter vor, wie man das macht. Sie wollte solche Besuche unmöglich machen. Und das schaffte sie auch am Ende. Mehr als 2 sauber durchgeführte Interventionen brauchte sie dafür nicht. Ich saß also mit meiner potenziellen Partnerin und entsprechend hohem Hormonlevel auf dem Sofa, als es klopfte. Ich war auf 180, riss die Tür auf und stand vor meiner Mutter, die mir ein Tablett entgegenstreckte und bat: Kannst du mir mal helfen? Reflexartig nahm ich das Tablett, auf dem sich 2 Teller unseres besten Kaffeeservice befanden, eine Kanne, Kaffeetassen, Kuchen und wusste nicht, wohin mit meinem Ärger. Während ich versuchte, das elende Tablett irgendwo abzustellen, knipste meine Mutter ein Fake-Lächeln voller falschem Charme an, ging auf meinen Gast zu, reichte ihr die Hand und äußerte sich unentwegt lächelnd ironisch: Ich bin die Mutter von dem Herrn. Ich dachte mir, einen Kaffee kann man doch immer vertragen. Prompt stand die Angesprochene auf, brav, stellte sich vor, stieg in den Smalltalk ein. Irgendwie schaffte ich es dann, meine Mutter wieder aus dem Zimmer zu kriegen, aber der Spannungsbogen war zunichte. Mitten im Zimmer stand dieses unsägliche, gute Geschirr und nahm seine mächtige Botschaft nicht mehr zurück. Als dieses Stück 2-mal hintereinander aufgeführt worden war, hatte ich begriffen, dass ich mit Mädchen in diesem ungesicherten Terrain keine Chance hatte. Mutti hatte gesiegt. Ja, und wie genau hatte sie das gemacht? Der Akt der Machtausübung ging auf eleganteste Weise indirekt vonstatten. Zu einer offenen Konfrontation kam es erst gar nicht. Das taktische Lächeln meiner Mutter, in Wirklichkeit wollte sie die vor ihr stehende junge Frau aus dem Haus haben. Um Sympathie ging es nicht im geringsten, tat ihre Wirkung. Einem Gast Kaffee und Kuchen zu bringen, was kann angebrachter sein? Nicht etwa klopfen und eine Szene machen, nein. Offiziell demonstrierte Gastfreundschaft. Ein Vorwand, gegen den einem 14-Jährigen nichts einfällt. Damals hat mich diese manipulative Taktik meiner Mutter rasend gemacht. Heute muss ich ihr eine gewisse Hochachtung angesichts dieser brillanten Technik zugestehen. Meisterhaft. Es hat Jahre gedauert, bis ich diese kommunikativen Strategien durchschauen und abwehren konnte. Aber so außerordentlich war es handwerklich dann auch wieder nicht, was ich da erlebt hatte. In vielen Betrieben und Organisationen wird Macht ebenfalls auf diese indirekte Weise ausgeübt, und zwar schlecht. Dass es nicht zu lautstarken Auseinandersetzungen kommt, macht es nicht besser. Offene Konflikte finden nicht statt. Man kann ja über alles sprechen. Transparent, achtsam, familiär. Im Grunde aber herrscht oft ein manipulativer Stil vor. Bei der manipulierten Seite wird geplant ein Reflex getriggert, meistens unter Zeitdruck, ein Schuldbewusstsein erzeugt, eine Sympathie ausgenutzt Und schon kommt es zur beabsichtigten Reaktion. Sie wissen ja, säuselt der machiavellistische Chef zu seiner ausgebeuteten Sekretärin, ohne Sie wäre ich völlig hilflos. Sie sind die Einzige, der ich hier wirklich vertrauen kann. Dieser Vertrag hier muss bis Montag früh komplett sein. Ich bin da jetzt ganz allein auf Sie angewiesen. Und die Sekretärin, die am Wochenende eigentlich etwas ganz anderes vorhatte, nimmt die Sympathie nicht als Mittel zum Zweck wahr, findet es toll, die vermeintliche Vertraute des Chefs zu sein, und Montag früh ist der Auftrag erledigt. Und ihr Wochenende auch. Sehr oft haben solche Manipulationen langfristig aber negative Effekte. Auch wenn man als Betroffene oder Betroffener im Moment des Geschehens nicht genau weiß, was da passiert war, fühlt man sich doch zunehmend unwohl, man bereut vorschnelle Zugeständnisse und geht irgendwann auf Distanz. Was bei solchen Vorgängen instrumentalisiert werden soll, ist in der Regel entweder Hilfsbereitschaft oder, noch viel wirksamer, ein schlechtes Gewissen. Führungskräfte, die mit diesem moralischen Druck arbeiten, finden sich besonders oft in Organisationen, die ein besonders hohes Ideal für sich in Anspruch nehmen. Kirchen, NGOs, Parteien, Redaktionen, Start-ups, soziale Einrichtungen. Eben wegen dieses Anspruchs waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja dort überhaupt hingegangen. Aber genau damit können sie auch unter Druck gesetzt werden. Wir sind hier für die Menschen da, nicht für eine Stechuhr. Oder bei uns arbeitet man ja aus Überzeugung, da schaut niemand auf die Stunden. Oder Kinder leiden da draußen und du willst jetzt heimgehen? Und dergleichen subtil erpresserische Formeln mehr. Das wäre allerdings kein positiver Gebrauch von Macht, sondern das Gegenteil. Verantwortungsvoll wäre gerade die Durchkreuzung dieser Manipulationsstrategien, nicht ihr planmäßiger Einsatz. Souveräne Führungskräfte brauchen diese Tricks auch nicht. Schwache Führungskräfte wenden sie regelmäßig an. Am wirksamsten wird indirekte, miese Machtanwendung aber, wenn sich die angreifende Seite auch noch als Opfer ausgibt, so wie Karl. Dem Chef geht's schlecht. Karl hat es als neuer Chef geschafft, innerhalb kürzester Zeit die gesamte Abteilung gegen sich aufzubringen. Die Stimmung ist auf dem Tiefpunkt. Er gibt kurz angebundene Befehle, setzt Leute unter Druck und kanzelt Einzelne vor allen anderen ab. Die Produktivität sinkt, der Krankenstand nimmt zu. Irgendwann merkt Karl selbst, dass etwas schief läuft und lädt ein Team nach dem anderen nach Feierabend in eine benachbarte Bar ein, zu Lounge-Terminen, wo man in gemütlicher Atmosphäre bei einem Bierchen mal über alles reden könne. Als Hanne, eine der Teamleiterinnen, ihm bei so einer Gelegenheit ziemlich unverblümt sagt, was er alles anrichtet, hört Karl sich das gelassen an. Dann setzt er eine sorgenvolle Miene auf, wendet sich ihr freundlich zu und sagt, tut mir echt leid, Hanne, wenn ich in letzter Zeit irgendwie unaufmerksam war oder unfreundlich rüberkam. Meine Frau hat Krebs. Und das beschäftigt mich natürlich laufend. Es ist eine große Belastung für meine Kinder und mich und da bitte ich euch um Verständnis. Hanne braucht ein bisschen mit einer Erwiderung, traut sich dann aber doch zu sagen, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun habe, aber das ist schon ein Rückzugsgefecht. Alle merken, dass Hanne Schachmatt ist und für den quälenden Rest des Abends spricht niemand mehr aus dem Team etwas Kritisches an. Hanne hat jetzt, natürlich, ein enorm schlechtes Gewissen. Und genau das war von Karl ja von Anfang an beabsichtigt gewesen. Damit hatte er sich in der Situation fast unangreifbar gemacht, obwohl er selbst eine lange Geschichte eigener Übergriffe hinter sich herzog. Inwieweit seine Strategie langfristig Erfolg hatte, ist mehr als fraglich. Aber in der direkten Auseinandersetzung half ihm diese Opfervortäuschung jedenfalls aus der Patsche. Wenn man auf einen dieser vielen Karls stößt, dann hilft nichts, außer ihn und sich gebetsmühlenartig daran zu erinnern, worum es geht. Da wünschen wir deiner Frau alles Gute, aber wir sprechen hier über dein Verhalten. Es gibt auch ganz andere Beispiele, an denen sich zeigen lässt, wie indirekte Machtanwendung auch extrem positive Seiten haben kann. Denn Karl hätte ja auch ein begeisternder Chef sein können. Jemand, der so beseelt von einem Projekt, einer Idee, einer Initiative ist, dass er andere ansteckt und mitreißt. in allen Beteiligten einen Funken ansteckt, der sie selbst zu Begeisterten macht. Es gibt solche Chefinnen und Chefs, die andere motivieren können, ohne sie zu manipulieren. Und wenn deren Macht direkt ausgeübt werden müsste, hätte sie an Wirkung schon eingebüßt. Das braucht sie meist aber gar nicht, weil das Teilhaben am gemeinsamen Projekt so etwas wie Glücksgefühle verbreitet. Das heißt nicht, dass auch solche Projekte nicht irgendwann eine bestimmte Ordnung der Kommunikation brauchen. Aber die Grundstimmung ist angesichts dieser Ansteckungsmacht so anziehend, dass alle gern dabei sein möchten. Wo indirekte Machtausübung auf schlechtes Gewissen setzt, wird sie missbräuchlich. Wo sie auf Motivation setzt, kann sie geradezu befreiend wirken. Aber Macht nur deshalb nicht als solche wahrnehmen zu wollen, weil sie auf leisen Füßen daherkommt, wäre schon ein bisschen naiv.